Denn ich war heute Vormittag in der Baptistengemeinde, die haben mich auch zum Predigen eingeladen und da hatte ich einen Auftrag bekommen, ich soll unbedingt ganz lieb die Gemeinde grüßen von den Baptistengemeinde. Genau. Wir sind mittendrin in der nachösterlichen Zeit. Also Passionszeit ist vorbei mit dem Ostern und jetzt sind wir in der nachösterlichen Zeit und dazu eignen sich natürlich ganz gut die Geschichten aus der Bibel, wo der auferstandene Jesus seinen Jüngern und anderen Leuten begegnet. Darum jetzt an den zwei Sonntagen, heute und dem kommenden Sonntag, dieses Thema Begegnungen mit dem Auferstandenen. So, wer die Einladung gesehen hat, da steht es drin, Begegnungen mit dem Auferstandenen. Heute geht es um eine Geschichte, die ihren Anfang in der Karwoche hat, aber ihre Vollendung nach Ostern erst. Und das ist eine besondere Geschichte, die spielt sich am See Genezareth, am Ufer des See Genezareths ab, also im Kreis der Jünger, so 7 habe ich gezählt, also nicht alle 12 waren dabei, nach einem wundervollen Fischzug, den Petrus getan hat, mit 153 Fischen und dann einem romantischen Frühstück am Lagerfeuer mit Jesus zusammen. So alles nachzulesen im Johannesevangelium Kapitel 21. Ja, dann müsst ihr euch mal vorstellen, die Jünger haben ganze Nacht gearbeitet, nichts gefangen, auf das Wort von Jesus machen sie so einen Riesenfang und dann kommen sie an Ufer mit ihrem Fang, also sprich auch natürlich hungrig und Jesus empfängt sie schon mit frisch gebackenen Brötchen am Lagerfeuer und noch einem frischen Fisch. Die Sonne geht gerade auf, das Lagerfeuer stinkt, ja, und für manche riecht es, ja, also frische Brötchen, ach, mit Fisch zusammen, gebackenem Fisch, sehr lecker. Und dann geschieht Folgendes, und das lese ich uns, wer seine Bibel dabei hat, darf sie gerne mitverfolgen, ansonsten erscheint es hier, Johannesevangelium 21, Verse 15 bis 17. Ich lese uns nach Luther-Übersetzung. Als sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus. Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieber, als mich diese haben? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Lämmer. Spricht er zum zweiten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe. Spricht er zum dritten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Und sprach zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe. Soweit der Text. Es ist eine Geschichte mit einer Vorgeschichte. Was ist das Auffälligste an dieser Geschichte? Was fällt dann euch auf an dieser Geschichte? Die dreimalige Frage. So ist es. Der Zusammenhang mit der Verleugnung von Jesus, die wir in Schriftlesung gehört haben, ist ja schon quasi mit Händen zu greifen. Da dreimal gesagt, ich kenne diesen Mann nicht, hier hast du mich lieb. Dreimal hintereinander. Und so sehen wir, die Geschichte fängt in der Karwoche an und wird vollendet jetzt hier in der nachösterlichen Zeit. Dreimal hat Petrus Jesus verleugnet, dreimal wird er gefragt, ob er Jesus lieb hat. Und wir sehen, dass Jesus gerade diese dunkelste Geschichte in dem Leben des Petrus aufarbeiten möchte, mit ihm zusammen und auch mit anderen Jüngern. Wir werden gleich dazu sehen. Ich habe jetzt einige Gedanken. Heute habe ich keine PowerPoint dazu. Das war nicht viel da zu schreiben. Hört, nehmt es einfach auf. Erstes, Petrus, ein großer Mann mit einem großen Schatten. Das ist in der Geschichte der Menschheit schon immer so gewesen. Große Menschen, große Persönlichkeiten, die, kann man auch sagen, große Lichter, haben immer einen großen Schatten. Immer, das hängt zusammen. Je größer das Licht, desto größer der Schatten, den sie produzieren. Und das war ja auch der Petrus. Das war eine große geistliche Persönlichkeit. Der ist ja nicht umsonst auch der Leiter der ersten Gemeinde in Jerusalem gewesen. Ja, aber auch er hatte jetzt seine Schattenseite und die will Petrus mit ihm, der will Jesus mit ihm das aufarbeiten. Aber eins nach dem anderen. Das ist gerade der Petrus. Der war nicht irgendwer. Petrus war gerade einer der ersten Jünger neben dem Andreas, den Jesus in seine Nachfolge berufen hat. Andreas war der Bruder von Petrus, oder genau, war der Bruder von Petrus. Und dieser Andreas hat den Petrus zu Jesus gebracht. Und seitdem ist es ja auch sprichwörtlich geworden, auch in unserer Sprache, wenn wir Menschen zu Jesus bringen, das ist ein Andreasdienst. Habt ihr schon gehört? Das ist Andreasdienst, Menschen zu Jesus zu bringen. Ja, so wie es Andreas bei seinem Bruder Petrus auch getan hat. Ja. Also dieser Petrus war der Wortführer im Jugendkreis. Also sprich, wenn die Jünger mal was loswerden wollten, dann kamen sie zu Petrus und er hat es zur Sprache gebracht bei Jesus. Und dieser Petrus war ja auch einer, der einsatzbereit war. Also wenn Jesus gesagt hat, ich sehnt euch jetzt mal aus, da war der Petrus vorne dran. Ja? Und er war ja auch begeisterungsfähig. Ja, was Jesus gesagt hat, da war Petrus gleich dabei, der hat mitgedacht und hat natürlich auch viele Fragen gestellt, ja? Und auch richtige Schlussfolgerungen gezogen. Manchmal auch was Falsches gesagt, sodass Jesus ihn zurechtweisen musste. Das war Petrus. Und Petrus ist derjenige, der auch eine geistliche Persönlichkeit war. Das sehen wir an ihm, als Jesus gefragt hat, was meinen die Leute, wer ich bin? Da haben sie einiges aufgezählt. Dann hat Jesus gefragt, und was meint ihr, wer ich bin? Und dann sagt Petrus, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Ja, woher hat er denn das, diese Erkenntnis? Jesus sagt es eben, Fleisch und Blut haben dir das nicht kundgetan. Also sprich, durch deinen Verstand bist du nicht darauf gekommen, sondern mein Vater im Himmel hat es dir offenbart. Und das kann passieren nur den geistlichen Menschen, dass man geistliche Erkenntnisse durch den Geist Gottes bekommt. Ja? Geistliche Erkenntnis kommen nicht den weltlichen Menschen. Das war Petrus, geistliche Persönlichkeit. Ja? Und noch etwas möchte ich hier sagen. Petrus war verheiratet. Meines Wissens ist es der einzige Jünger, von dem uns das so wirklich in der Bibel berichtet wird, dass er verheiratet war. Von anderen Jüngern wissen wir es nicht. Bei Paulus wissen wir es mit Sicherheit, dass er es nicht war, aber ob die anderen verheiratet waren, wissen wir es nicht, steht nicht drin. Auf jeden Fall, von Petrus wissen wir es ja. Und in der Regel ist es ja so, dass hinter einer starken Persönlichkeit von Mann steht eine starke Persönlichkeit von Frau. In der Regel ist es so. Ob das dann die Ehefrau ist oder ob die Mutter, das ist, bleibt dahingestellt, aber hinter einem starken Mann ist immer eine starke Frau. Könnt ihr gucken in die Geschichte, könnt ihr in unseren Reihen gucken, das ist so. Ja? Also Männer, keine Angst vor starken Frauen, denn die machen uns ja nicht schwach, sondern die machen uns stark. Das ist so. Und so war es ja auch bei Petrus. Es war eine starke Persönlichkeit. Ja? Und genau war das ja auch das Problem bei Petrus, weil er starke Persönlichkeit war. Der war schnell mit der Zunge raus und Jesus kündigt das an und sagt, ihr werdet mich alle, also wieder sind wir bei der Karwoche, ihr werdet mich alle verlassen. Und was sagt der Petrus? Ich aber nicht. Ja, er fühlte sich so richtig stark. Ja. Ich nicht, wenn alle dich verlassen, ich nicht. Und dann sagt Jesus zu ihm, Petrus, bevor der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Ja, aber auch da lässt sich Petrus nicht zurechtweisen. Aber der Herr, also ich bin bereit, mit dir in den Tod zu gehen. Ja, der fühlte sich immer noch stark. Und dann passiert es. Ja. Also, der Petrus war dann wirklich von sich selber wahrscheinlich sowas von negativ überrascht. Das hätte ich jetzt nicht gedacht von mir, dass ich dazu fähig bin. Ja, in extremen Situationen kommen auch extreme Dinge in uns hoch. Das müssten wir wissen. Und nicht denken, naja, mir passiert sowas nicht, ich bin so stark. Ah, lass mal extreme Situationen kommen. Dann kommen auch extreme Dinge in uns hoch. Manchmal auch nicht gut. Ja. Ich habe mir dann gedacht, wie muss es das Jesus geschmerzt haben? In einem anderen Bericht wird es sogar uns berichtet, als Petrus zum dritten Mal Jesus verleugnet hat, schaute Jesus aus dem Fenster direkt auf Petrus. Und die Blicke trafen sich. In Matthäus Evangelium wird es nochmal berichtet, und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Wie muss es auch den Petrus selbst geschmerzt haben? Also eine schlimme Geschichte, die Petrus erlebt hat. Ja. Und jetzt will Jesus mit ihm das aufarbeiten. Wie macht er das? Jetzt werden wir sehen. Da war mein erster Gedanke. Ja. Große Persönlichkeit, großer Schatten. Zweitens, Finsternis kann nur vom Licht zerstört werden. Hier haben wir jetzt einen Punkt, der auch für uns wichtig ist. Schuld muss aufgearbeitet werden. Schuld verjährt nicht. Schuld ist eine Last, die uns zu Boden drückt. Und je länger wir schweigen, desto schwieriger wird es. Desto schwerer wird die Last. Und Schuld kann man nicht einfach, oder über die Schuld kann man nicht einfach so Gras wachsen lassen. Und selbst wenn wir es versuchen und sagen, naja, wir reden ja nicht drüber so und hoffen, dass ein Gras drüber gewachsen ist, eins kann ich euch garantieren, irgendwann kommt irgendjemand mit dem Rasenmäher und mäht den Rasen runter, sodass das Ganze wieder zum Vorschein kommt. Das ist so. Irgendwann, das ist die Frage der Zeit, die Schuld verjährt nicht. In unserem Gewissen nicht, bei Gott erst recht nicht. Und Schuld kann man nicht totschweigen. Das funktioniert nicht. Und wenn wir das machen, dann wird die Schuld uns umbringen. Das ist so mit der Schuld. Und wisst ihr, warum so viele Christen in ihrem Leben stolpern und fallen? Weil sie alles unter den Teppich kehren. Und wenn ein Teppich eine Beule hat, kann man drüber stolpern. Also stolpern sie und fallen sie hin. Schuld verjährt nicht. Jesus weiß, was für eine zerstörerische Kraft diese Schuld hat. Und deswegen will er nicht schweigen. Er weiß, dass das angesprochen werden muss, sodass der Petrus wieder aus diesem Loch, aus diesem Gefängnis herauskommt. Und genauso bei uns auch. Deswegen schweigt Jesus bei uns auch nicht. Er spricht es an. Er spricht es an. Interessant ist es, wie er das macht. Wir werden mal gleich sehen. Jesus redet davon. Die Sache muss geklärt werden. Und doch bin ich sicher, dass auch Petrus darauf gewartet hat. Also in diesem Zustand, in dem sich Petrus befand, das ist so ein ganz komischer Zustand. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Ja? Petrus wusste, er hat sich schuldig gemacht. Das wusste er. Und er wusste, dass das muss er mit Jesus jetzt klären. Ja? Aber auf der anderen Seite, es ist jetzt schwer. Ja, wie soll ich denn das mit Jesus klären? Also das will ja keiner. Ja? Also wenn der Schuld da an der Seele brennt, er sagt, wenn mich jetzt nur jemand drauf anspricht, das ist so unangenehm, das mache ich lieber nicht. Ja? Man sperrt sich gerade mal so dagegen, das ist die eine Seite, und der andere ist ja genau der totale Widerspruch dazu. Man sehnt sich danach, dass es endlich mal raus ist, dass das geklärt wird, dass man die Schuld los wird. und dass die Last endlich mal abfällt. Ja, und dieser Widerspruch in uns, der kämpft. Ja. Und ich kann mir gut vorstellen, dass der Petrus genau das erlebt hat hier. Er sehnte sich danach, dass Jesus ihn darauf anspricht, aber er wollte es auch gar nicht. Ja. Denn das ist schwer, sowas jetzt zuzugeben. Und in dieser Situation spricht ihn Jesus an, aber so dezent, dass jeder zwar weiß, was gemeint ist, aber doch so seelsorgerlich, dazu komme ich noch, dass es dem Petrus nicht wehtut. Und so ist das bis heute noch geblieben, ihr Lieben. Jesus möchte hier und heute unsere Schuld oder über unsere Schuld reden, mit uns reden, uns darauf ansprechen. Und er wartet nicht darauf, dass er das am jüngsten Gericht macht, am Ende der Welt. Das kann ja sein, dass es für manches schon zu spät ist und das können wir nicht mehr gut machen. Ja? Also darum spricht Jesus hier Petrus an. Und damit sind wir schon bei dem dritten Gedanken, Jesus der Chef. Jesus der Chef, das ist nämlich ansprechend auf die Schuld ist die Chefsache. Vor allem bei so einem Mann wie Petrus. Ich bin überzeugt, dass die anderen Jünger bei diesem Gespräch auch dabei waren. Denn das geht aus dem Zusammenhang im Text auch hervor. Im Kapitel 1, also in unserem Kapitel, Kapitel 21, gleich die ersten zwei Verse, wird von 7 Jünger erzählt, die dabei waren und dem Petrus beim Fischen geholfen haben. Und die waren dabei. Sie wussten natürlich, alle Jünger wussten natürlich von der Verleugnung, die Petrus getan hat. Und jetzt ist das so eine ganz komische Situation, in der sich Petrus befand. Ja, was ist denn nun jetzt mit diesem großen Felsen? Jesus hat doch gesagt, du bist Petrus, auf diesem Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und jetzt hat Petrus Jesus verleugnet. Ja, was ist jetzt nun mit dieser Verheißung? Gilt sie nur oder gilt sie nicht mehr? Was ist jetzt damit? Und vor allem, was ist jetzt nun mit den anderen Jüngern? Dürfen sie ihn immer noch als den Leiter anschauen, also als den Wortführer, oder dürfen sie nicht? Und vor allem, wenn ja, wie? Die Sache muss geklärt werden, das muss wieder Klarheit her. Und vor allem für Petrus ist es ganz doof, jetzt sage ich mal so, wenn er in seinem Amt bleibt, also als der Wortführer der Jünger, wie ist denn das, wenn Schwierigkeiten kommen? Denn damit haben wir dann auch wirklich alle zu kämpfen. Ja, wie ist denn das dann nun? Wenn der Petrus sagt, ich denke, jetzt müssen wir das und jenes machen. Und wenn es den anderen, oder das reicht schon, wenn es einem der 12 Jünger nicht passt, dann sagen, ja, das sagt gerade der, der Jesus verleugnet hat. Und schon ist seine Autorität untergraben. Und schon passiert nichts. Da kann Petrus nicht mehr vollmächtig auftreten. Er kann nicht mehr vollmächtig predigen. Wie soll das weitergehen? Und hier sorgt Jesus für die Klarstellung. Ja? Indem Jesus ihn dreimal anspricht, hast du mich lieb, zeigt er auch den anderen, hier hat der Chef dem Petrus höchstpersönlich vergeben. Das ist jetzt klargestellt. Es gibt gar keinen Zweifel, Petrus bleibt eingesetzt in seinem Amt. Keiner darf mehr auf diesen Petrus mit dem Finger zeigen. Petrus hat die Rückendeckung von Jesus, von dem Chef persönlich, von der höchsten Stelle. Und damit kann er weiter wirken und weiter arbeiten. Jesus, der Chef. Ja. Mein vierter Gedanke. Jetzt schauen wir mal, wie Jesus das Ganze seelsorgerlich aufarbeitet. Ja? Jesus, der Hirte. Das ist mein vierter Gedanke. Etwas anderes wird hier jetzt deutlich. Jesus ist ja auch noch ein ganz großartiger Seelsorger. Ich habe mir manchmal gewünscht, ich hätte die Weisheit von Jesus an manchen Seelsorgefällen. Aber manchmal gibt uns der Herr Weisheit, manchmal nicht, und dann stehen wir da und sind sprachlos. Jesus war nie sprachlos in solchen Fällen. Es sei denn, er hat sich ganz bewusst entschieden zu schweigen. Dann sagt er auch nichts. Ja. Jesus bringt die Schuld von Petrus hier zur Sprache. Aber er tut es auf eine so eine feinartige, feinfühlige Art, in die man sich nur denken kann. Er fragt, liebst du mich? Liebst du mich? Er sagt nicht, Petrus, wie war das denn nun so genau, als du mich verleugnet hast? Habe ich dich nicht gewarnt? Aber du warst so großmaulig und hast gesagt, ja, Herr, ich gehe mit ihr in den Tod. Und so. Und was ist daraus geworden? Hatte ich denn nicht recht? Lesen wir davon was? Nichts. Nichts derartiges lesen wir. Ja? Er schimpft nicht mit ihm. Er stellt ihn auch nicht bloß vor anderen. Er stellt nur eine einfache Frage. Hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Und jetzt weiß jeder, worum es geht. Er nennt praktisch die Sünde bei Namen. Hier dreimal verleugnet, ich kenne diesen Mann nicht. Hier hast du mich lieb. Dreimal. Das ist die Art, die Jesus mit uns umgeht. Also so streng wie nötig und doch so schonend, wie es irgendwie möglich. Das ist Jesu Art. Klar, aber auf der anderen Seite auch barmherzig. Ja? Frau, wo sind denn die, die dich verklagt haben? Sind alle gegangen? Dann verurteile ich dich auch nicht. Ja? Streng wie nötig, aber schonend wie irgend möglich. Ja? Diese seelsorgerliche Weisheit von Jesus zeigt sich auch daran, dass er Petrus dreimal fragt. Nicht nur einmal, dreimal. Und interessant ist an dieser Stelle auch die Anrede Simon, Sohn des Johannes, dreimal. Hat denn nicht Jesus dem Petrus selber den Namen gegeben, du bist Kephas? Auf diesem Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Warum spricht Jesus ihn hier in diesem Text nicht mit diesem neuen Namen an? Warum? Warum fragt er ihn Simon, Sohn des Johannes? Warum sagt er nicht Petrus oder Kephas? Er hat ihm doch selber den neuen Namen gegeben. Ihr Lieben, das hat der Petrus sofort verstanden, worum es geht. Und glaube ich, die anderen Jünger auch. Er hat ihn absichtlich mit diesem Namen angesprochen. Denn bei der Berufung von Petrus, wir lesen es genau die gleiche Formulierung von dem Namen, bei der Berufung von Petrus. Als Jesus den Petrus berufen hat, hat er gesagt, Simon, Sohn des Johannes, du sollst jetzt Kephas heißen und mir nachfolgen und so weiter. Ja? Das heißt im Klartext, wenn Jesus an dieser Stelle diese Formulierung nimmt, sagt er praktisch durch die Blume, Petrus, wir müssen jetzt wieder mit dir neu anfangen. Zurück an den Anfang. Das ist es. Wir müssen wieder neu anfangen, wir zwei. Ja? Zurück an den Anfang. Und da sehen wir, dass ein Amt in der Gemeinde besitzt keine Immunität. Das besitzen die Politiker, die können so viel Mist bauen, die werden dafür nicht verklagt. Und so, es sei denn, die treten selber ab, aber ansonsten kann man sie nicht absetzen. Und wenn man das will, dann muss man eine dicke Abfindung zahlen, so damit sie endlich mal Posten frei machen. So, im geistlichen Dienst besitzt keiner diese Immunität. Auch die Leiter können hinfallen, auch jeder von uns kann hinfallen. Ne? Diese Immunität haben wir nicht, nur weil wir den Heiligen Geist haben, heißt noch lange nicht, dass wir nicht stolpern und fallen. Das kann uns jedem passieren. Also, und darum beginnt hier Jesus mit Petrus noch einmal von vorne. Ihr Lieben, und das können wir jeden Tag aufs Neue haben. Jeden Tag wieder neu anfangen. Das war mein vierter Gedanke, letzter, kurzer Gedanke, der fünfte, die Frage aller Fragen. Hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Interessant, das ist eine die persönlichste Frage überhaupt. Wenn du das etwas Persönliches fragen willst, ja, das ist wie bei den, sagen wir mal so, Verliebten. Ja. Hast du, liebst du mich? Das ist eine sehr persönliche Frage. Worauf zielt dann diese persönliche Frage? Diese persönliche Frage zielt auf eine Beziehung, eine Liebesbeziehung. Hast du mich lieb? Und das ist ganz bewusst von Jesus gewählt. Er will diese neue Beziehung mit Petrus weiterhin pflegen. Ja. Jesus hätte fragen können, Petrus, hältst du meine Gebote? Ja, der Petrus würde sofort sagen, na klar, halte ich deine Gebote. Ja. Hat er ihn aber nicht gefragt. Jesus hätte Petrus fragen, glaubst du an meine Lehre? Hast du sie auch gut im Kopf? Hätte er machen können, hat aber nicht gemacht. Warum? Weil durch die Gebote und durch die Lehre kriegen wir keine Beziehung zu Gott zustande. Das sind die Dinge, die wir tun, aber damit pflegen wir nicht die Beziehung. Und darum wählt Jesus diese eine persönlichste Frage, die es gibt. Hast du mich lieb? Liebst du mich? Und diese Liebe hat was mit Treue zu tun. An dieser Stelle war Petrus untreu. Und jetzt kehren sie wieder an Anfang zurück und fangen wieder neu an. Wieder mit der Treue. Liebst du mich? Liebst du mich? Und das ist die Frage, die auch uns was angeht. Was würdest du antworten, wenn Jesus dich heute fragt, jetzt setz deinen Namen, liebst du mich? Hast du mich lieb? Auf diese Frage wartet Jesus oder erwartet Jesus eine Antwort. Amen. Wir singen jetzt noch ein Lied.